Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Marie König,
Malte Hemmerich.
Sie beide singen nicht, sie tanzen nicht, sie spielen kein Instrument. Trotzdem haben Sie einen Konzertabend beim Heidelberger Frühling zu bestreiten, als Vorbereiter, als Projektentwickler, könnte man sagen. Sie beide studieren in Dortmund Musikjournalismus. Was kann man denn in so einem Studium tatsächlich lernen, was man vielleicht durch Nachdenken, durch Bildung, durch Geschmacksentwicklung auch bringen könnte für ein Medium, für eine Zeitung beispielsweise?
Ich denke, die Vielfalt der verschiedenen Angänge, wie man über Musik sprechen oder nachdenken kann, ist was, was das Studium in Dortmund wirklich auszeichnet. Wir sitzen oder saßen dort oft in Runden zusammen, haben einfach ganz viel zusammen diskutiert. Es geht dort nicht so sehr um den oder die eine oder den einen, die da sitzt und nachdenkt und dann große Worte aufs Papier bringt, sondern es geht um den Austausch. Und wir denken, glaube ich, viel immer über die Brücken auch nach, die zwischen mir und einem Leser oder einer Leserin existieren sollen.
Und wir können uns ausprobieren in ganz verschiedenen Formen von Medien. Also wir können Radio machen, wir können online schreiben, wir können Filme drehen. Und wir lernen eben, wie man über Musik spricht und dann in verschiedenen Medien sie an den Mann bringt im besten Fall.
Also Theorie und Praxis gleichermaßen oder ist mehr Praxis dabei?
Ich würde sagen, die theoretischen Grundlagen stehen schon am Anfang. Wir haben ganz normal musikwissenschaftliche Seminare, wir haben Tonsatz und dergleichen und können das aber immer in unserem Radiosender Terzwerk, das ist auch ein Online-Magazin, gleichzeitig dann ausprobieren und uns da steigern.
Muss man ein Instrument spielen für den Studiengang, Frau König?
Ja, man muss ein Instrument spielen. Das muss man auch in der Aufnahmeprüfung beweisen, dass man das kann und dass man ein bestimmtes Niveau hat darin. Es geht darum, dass wir als Musikjournalistinnen und Journalisten nachvollziehen können sollen, was das heißt, schon ein Leben lang vielleicht oder schon über 15 Jahre ein Instrument gespielt zu haben und was es auch bedeutet, ein sehr, sehr schweres Stück vorzubereiten und dann auf die Bühne zu bringen.
Und dann stellen wir fest, eben in welchen Bereichen wir die Sachen einbringen. Das ist ganz unterschiedlich. Das können Konzerteinführungen sein, das kann die normale Redakteursarbeit beim Rundfunk oder bei einer Zeitung sein. Das können aber auch innovative Projekte sein, wie das, was wir jetzt hier beim Frühling ausprobieren.
Projekte, ja. Vielleicht hat man dann zu viel Projekt und die Musik an sich kommt ein bisschen zu kurz. Man denkt dauernd drüber nach, wie kann ich Musik neu und interessant präsentieren? Und vielleicht ist die Musik dann nur Mittel zum Zweck?
Das würde ich nicht sagen. Grundsätzlich ist es so, dass man in dem Studium selbst viele Möglichkeiten hat, auch Schwerpunkte zu setzen. Ich hatte zum Beispiel ein Seminar, da ging es um Shakespeare-Opern und ich habe mich da so rein vertieft, dass ich auf einmal zwei Semester da so viel damit gemacht habe und da ging es dann gar nicht um irgendein Projekt, sondern dann ging es wirklich darum, diese Themen zu erforschen und ganz viel mit der Musik zu machen. Also ich glaube, es liegt an jedem Einzelnen, wie man das handhabt im Studium, aber ich würde nicht die Gefahr sehen, dass es dann am Ende nicht mehr um die Musik geht, weil das ist es ja, was uns alle antreibt. Deswegen machen wir ja dieses Studium. Es geht ja nicht darum, auf irgendeiner Bühne zu stehen oder irgendwo zu moderieren, sondern es geht uns um den Gegenstand.
Also eine gewisse Leidenschaft scheint mir dabei zu sein.
Klar, man geht viel in Konzerte, lernt da natürlich ganz viel, wenn man danach mit seinen Studienkollegen und Kolleginnen spricht darüber. Man lernt genauso viel über Musik zu sprechen, auch wenn man eine wissenschaftliche Hausarbeit über Monteverdis Combattimento schreibt. Also die Ansätze sind vielfältig und jeder findet das, was ihm am meisten Spaß macht.
Der Musikjournalismus an sich, so wie man ihn früher kannte von den großen Kritikern, wird es sich verändern, auch dadurch, dass man so viel online heute machen kann und auch macht?
Ja, also ich denke, es kommen vielfältige Aufgaben auf Journalistinnen und Journalisten zu, auch weil einfach viele Menschen auf Blogs schreiben und es gibt ja den sogenannten Bürgerjournalismus, also es gibt einfach viele Menschen, die online was veröffentlichen und kein Mensch kann nachprüfen, ist es jetzt wirklich wahr oder nicht. Also das ist auf jeden Fall so, dass man sich da auch gewissermaßen positionieren muss und auch kenntlich machen muss. Man hat es gelernt. Wir bekommen auch im Studium eine sehr gründliche Ausbildung in journalistischen Fachbereichen und auch den Grundsätzen einer journalistischen Ethik. Wie berichte ich überhaupt? Was bedeutet es? Mein Abstand zum Thema und so weiter. Und ich glaube, dass gerade im Musikjournalismus zum Beispiel eine kuratorische Aufgabe auch sehr wichtig ist. Also, dass man aus der Flut von Angeboten, aus den Möglichkeiten, die es da im Internet gibt, gerade auswählt, einordnet und den Menschen ein bisschen ein Wegweiser sein kann.
Wie eine schöne Ausstellung vorbereiten, wo man sich darum kümmert, die besten Bilder oder die aussagekräftigsten Bilder an Land zu ziehen und an die Wand zu hängen. Genauso sehen Sie Ihre Aufgabe. Nun haben Sie beide schon Erfahrung mit dem Heidelberger Frühling gemacht, Sie mit der Akademie für Musikjournalisten, also sind Sie schon beide alte Hasen, wenn man das sagen darf, obwohl Sie beide noch nicht 30 sind. Zu Ihrem Projekt. Das ist also ein Projekt, was heißt DIA-LOG. Was vermutet man denn dahinter?
Wenn man klug ist, vermutet man als erstes, dass es eine DIA-Auswahl geben wird und dass es einen Dialog gibt, also ein Gespräch. Dieses Gespräch kann zwischen Bildern und Musik stattfinden oder hoffentlich auch zwischen dem Projekt und dem Publikum, das dann dieses Projekt anschaut. Genau, es sollen Heidelberger Bürgerinnen und Bürger oder auch Bürger aus dem Umland Dias einsenden, die wir dann zu gewissen Kriterien auswählen.
Privat-Dias, von denen sich Leute trennen. Ich könnte mir denken, entweder es tröpfelt oder sie werden erschlagen von säckeweise Dias, weil man ja sonst eigentlich gar nicht mehr weiß, wohin mit den Dias. Kein Mensch guckt sie eigentlich mehr an.
Ja, das ist richtig. Und das hat uns gerade auch gereizt daran, dass es eben ein Medium ist, was antiquiert ist, was ja auf vielen Dachböden wahrscheinlich verstaubt. Und uns hat interessiert, was wir mit diesen Bildern anfangen können, denn wir vermuten, dass auf sehr vielen Bildern ähnliche Dinge zu sehen sein werden. Bestimmte Momente, die viele Menschen im Leben erleben. Also zum Beispiel ein Abschied, eine sehr schöne Hochzeit, ein Familienurlaub. Ja, Momente, die sehr schön sind, traurig, wunderschön, lustig, alles Mögliche. Und wir wollen aus diesen Bildern solche auswählen, die eine gewisse Allgemeingültigkeit haben und mit denen sich viele Menschen identifizieren können. Was ich noch kurz erwähnen will, die Leute bekommen ihre Dias auf jeden Fall zurück. Sie müssen keine Angst haben, sie können sich davon trennen, aber für kurze Zeit nur, sie bekommen sie zurück und wir können noch nicht einschätzen, wie viel uns wirklich dann eingesandt wird.
Genau, und diese scheinbar antiquierten Dias, die dann Momente von Liebe, Abschied, Schmerz und Verlust zeigen, das sind auch Themen, die im scheinbar antiquierten Kunstlied immer wieder vorkommen. Und diese Beziehungen, die beiden Dinge eingehen können, sie können sich kontrastieren, sie können aufeinander eingehen, sie können zueinander passen, die Musik kann Tempo verändern. Diese Vortragsweise hat uns gereizt.
Der Abend wird nicht moderiert, man wird nicht einbezogen in die Geschichte der Dias und so weiter, sondern es spricht alles für sich selber, die Kombination entsteht für sich selber. Es wird gesungen dazu, also die musikalische Begleitung liefert ein Liedduo, eine Sopranistin und ein Pianist. Die haben aber ein festes Programm.
Also wir stellen ein Programm aus ganz verschiedenen Kunstliedern zusammen, die aus allen Epochen stammen können, verschiedene Stilistiken abdecken können. Da wollen wir uns ein bisschen leiten lassen, auch von den Bildern, die uns zugeschickt werden. Und was uns eben sehr wichtig ist, wie Malte gerade schon gesagt hat, dass eine Resonanz entsteht, natürlich auch zwischen den beiden Musikern, die einfach die Lieder auf ganz wunderbare Weise interpretieren werden. Und vielleicht um ein kurzes Beispiel zu nennen, wir haben uns so Momente überlegt, wie zum Beispiel, dass ein glückliches Liebespaar auf einem Dia zu sehen ist, aber es erklingt dazu ein todtrauriges Lied. Und jeder Mensch kann dann selber gucken, was macht das eigentlich mit mir? Was wird da überhaupt in dem Lied besungen? Warum klingt es traurig? Und was sehe ich da auf dem Bild? Und was kommt vielleicht bei mir selbst für Assoziationen? Und das fanden wir auch das Schöne an dieser Dia-Möglichkeit, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass die Leute in dem Abend sitzen und was für sich einfach spüren können. Also es ist ein kollektives Zusammensitzen, man schaut zusammen diese Dias an, was ja ganz anders ist, wie wenn man heute seinen Instagram- oder Facebook-Feed durchscrollt, sondern man hat ein kollektives Erlebnis, aber jeder kann was ganz Eigenes aus dem Abend mitnehmen, weil alle Assoziationen unterschiedlich sind.
Assoziationen, aber auch Emotionen, damit spielen Sie an dem Abend aber auch.
Genau, wir spielen mit ganz unterschiedlichen Emotionen, die vielleicht auch dann bei Leuten was ganz Unterschiedliches auslösen. Aber es geht uns eben darum, dass wir wieder eine Setzung haben, dass ein Bild schon viel aussagen kann. Und die Konzentration darauf, die Konzentration auf ein scheinbar verkopftes Kunstlied, was aber eigentlich Themen behandelt, die wir sofort visuell auch wiedererkennen können.
Ist dieses Projekt, was Sie jetzt für den Heidelberger Frühling 2020 vorbereiten, ist das im Rahmen dessen zu sehen, dass man versucht, nach neuen Formen, die auch die modernen Sehgewohnheiten, die modernen Hörgewohnheiten mit erfassen, mit abdecken und rauszukommen ein bisschen aus dieser schwarz befrackten Zuschauermasse oder dem grauen Meer, was manche Künstler vor sich sehen. Also einfach neue Wege suchen, wie man nach wie vor die klassische Musik rüberbringen kann?
Ich würde sagen, es ist der Versuch eines Mittelwegs oder eines spannenden neuen Wegs. Also ich glaube, wir haben nicht den Anspruch, irgendeine Konzertform zu reformieren oder da was ganz Neues, Abgefahrenes zu entwickeln, sondern wir möchten auf gewisse minimalistische Art, also im Prinzip ist die Idee ja einfach ein Bild und die Musik dazu, möchten wir einen Abend gestalten, der einerseits natürlich neue Dinge anregt, aber auch Sachen aus dem Lied herausbringt, die vielleicht eh schon da sind und die man vielleicht nur noch mal herauslocken muss, also bestimmte Emotionen oder Geschichten, dadurch klarer machen oder deutlicher machen, dass man dadurch dazu ein Bild sieht. Gleichzeitig ist mir persönlich aber auch unglaublich wichtig, dass man sich auf die Musik konzentrieren kann und dass man eben nicht, wie das oftmals ist, wenn man jetzt eine Serie schaut oder im Kino ist oder was weiß ich wo oder auf Netflix irgendwas sich anguckt, dass man da dann oft, ja, es ist alles so schnell und so laut und so bunt und so viel. Und ich finde, das ist auch ein unglaublich tolles Geschenk, was uns die klassische Musik machen kann, dass wir da drin sitzen und was hören und das hat was mit uns zu tun, mit unserem Innersten und wir können einfach da sein, in diesem Moment und das hören.